Hey Mallorca, wir sind da. Hey Mallorca, wir sind da. Jedes Jahr und immer wieder, wir singen unsere Lieder. Mallorca, wir sind da. Und dann geht's los. Geil, ey.
Ja. Saarlandfußball, der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker.
Servus Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast, vorbeizuschauen. Du kommst quasi direkt vom Training. Wie war's denn?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ein Training war ja zum Start der Woche relativ einfach und locker zum Reinkommen.
Locker reinkommen werden wir jetzt auch in unserem Gespräch, denn wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wir sind beide gelernte Torhüter und haben Hunde. Ich habe zwei Australian Shepherds. Was für einen Hund hast du?
Ich habe einen Frops. Das ist eine Mischung aus französischer Bulldog und Mops.
Okay, wie alt ist der?
6 ist sie geworden.
6 ist sie geworden. So, jetzt habe ich natürlich die erste Frage, was ich mir aufdrängt. Wenn du am Fußballspielen bist, am Wochenende, wo ist der Hund?
Die ist hauptsächlich bei meiner Frau. Also wir sind getrennt und der Hund wohnt jetzt bei ihr. Aber ich hole sie regelmäßig zum Besuch und dann ist sie eine Woche bei mir. Und das ist dann meistens, wenn ich ein Heimspiel habe. Und dann, ja, die Zeit kannst du dann ganz, ganz gut alleine auch überbrücken.
Als ich in der Redaktion erzählt habe, dass Daniel Batz vorbeikommt, haben sie alle direkt gesagt, das ist doch der 5 Elfmeter in einem Pokalspiel gehalten hat. Daniel, das ist jetzt knapp 2 Jahre her, als du den Rekord von Uwe Krams eingestellt hast. Denkst du oft dran?
Also erinnern tut man sich auf jeden Fall, aber es ist nicht permanent präsent. Also zwar ist eine schöne Erinnerung, wenn man dran denkt, jetzt vor paar Tagen war zum Beispiel, dass es schon 2 Jahre her ist, dann ja, guckt man zwangsläufig nochmal irgendwelche Highlights, die dann mit der Erinnerung bei Social Media zum Beispiel gepostet sind, guckt man sich dann nochmal an, aber ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig präsent, dass ich mir das jeden Tag angucke. Klar wird man ab und zu noch drauf angesprochen, gerade dann eher von den ganz Kleinen, die dann sagen, oh, du bist doch der. Und das ist dann schon ganz süß. Aber ja, also wie gesagt, das, wenn man es anguckt, dann spürt man auch noch alle Emotionen. Ich denke, das wird auch nie weggehen.
Eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Und dir wurde eine besondere Ehre zuteil. Dein Trikot vom Pokalspiel, das hängt im DFB-Museum, ne?
Genau, ja, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Noch eine Ehre zuteil dann aus dieser Saison ist, dass ich im Olympiapark in Berlin verewigt wurde mit meinen Händen. Ich finde, das ist auch nochmal, das ist schon was ganz Besonderes. Ich persönlich war noch nicht dort. Mein Bruder war mal dort und hat mir dann ein Bild geschickt. Also das war schon, das ist schon was ganz Besonderes, ja.
Ganz besonders ist ja auch, dass dein Trikot im Museum hängt. Ist es dir schwer gefallen, das edle Stück abzugeben? Denn man könnte das ja auch vielleicht aufheben zu Hause im Schrank und mal irgendwann den Enkelkindern zeigen, ne?
Also ich wurde am Tag danach, wurde ich tatsächlich gefragt von David Fischer, unserem Geschäftsführer, ob ich meine Handschuhe ins Museum geben will. Ja. Und da habe ich gedacht so, boah, meine Handschuhe, mit denen das passiert ist so, die würde ich gerne aufheben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr könnt mein Trikot haben. Und dann habe ich halt das Trikot hergegeben. Aber die Handschuhe, die habe ich, die sind noch zu Hause. Aber die sind im Schlafzimmer. Also die sind in der Kommode eingepackt. Ja, vielleicht irgendwann mal werden die mal weitergegeben an die nächste Generation.
Eckball.
Sammelst du Trikots oder sammelst du irgendwas? Oder Handschuhe oder Fußballschuhe? Gibt es irgendwas, was du sammelst?
Also ich habe eine Trikotsammlung zu Hause, ja. So, ja, also da habe ich das aus dem Halbfinale, das Trikot, da haben wir vorne einen Druck drauf mit dem Datum und das Halbfinale ist auch nochmal was Besonderes, das habe ich behalten, das hängt bei mir zu Hause und halt meine anderen Trikots bei den Vereinen, bei denen ich mal gespielt habe und mit Personen, die ich mal zum Trikottausch animiert habe, sagen wir
mal. Wen hast du da, was für Trikots hast du da ergattert?
Ich glaube, das Wertvollste, glaube ich, ist von Lewandowski.
Echt?
Aber noch im Dortmunder Trikot.
Ein gutes Trikot noch.
Ja.
Ein Dortmund-Trikot.
Ja, wenn du das sagst, ja. Wenn du das sagst, ja. Das ist so mit das Wertvollste. Ich habe da noch Matthias Ginter, Julian Draxler, André Schürrle, Max Kruse, Roman Bürki. Kommen schon ein paar zusammen. Raphael van der Vaart habe ich auch noch von HSV. Krass. Ja, kommen schon ein paar zusammen. Ich habe schon, als ich noch in den Gefilden der Bundesliga mitgeschwommen bin, so. Habe ich dann nach dem Spiel so, hallo, du kennst mich zwar nicht, aber ich kenne dich. Willst du mir dein Trikot geben, willst du tauschen? Und dann haben echt viele mit mir getauscht.
Du hast gerade gesagt, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich möchte euer Trikot haben. Wie war das für dich? Hattest du da keine Angst, die anzusprechen und danach zu fragen?
Ja gut, das sind ja alles nur Menschen, ne? Also so wie wir auch. Deshalb, ich bin da immer relativ offen, dann, wenn das Spiel aus war, gefragt und dann gab es auch mal öfter ein Nein, aber gab auch oft ein Ja und das war dann immer eine coole Sache für mich. Ja.
Das hätte ich auch cool gefunden. Ich sammle ja auch Trikots, habe aber nicht so viele wertvolle Prominente wie du. Aber ich habe eins unterschrieben von Louis Silvestre, von West Brown. Das ist noch ein Menu-Trikot. Das habe ich selbst bei der Eröffnung des Euro-Disney in Paris, waren die nämlich da. Bei der Fußball, da hat die Fußballschule von denen aufgemacht, da war ich dort. Und dann waren die tatsächlich da. Es war noch Eric Cantona war auch noch da und Bobby Charlton war auch noch am Start. Also das war mega.
Stark. Das ist auch eine gute Sammlung. Also ein gutes Schmuckstück in deiner Sammlung. Ein gutes Schmuckstück in deiner Sammlung, aber ja. Trotzdem.
Wie ist das eigentlich so? Ist denn der Run auf dein Trikot jetzt auch ein bisschen angestiegen, dass die Leute mehr dein Trikot haben wollen nach dem Spiel?
Also das ist schon, ich werde auch oft dann bei Social Media mal gefragt, so, hey, wo kann man denn ein Trikot von dir besorgen? Das gibt es irgendwie nicht im Fanshop. Ja, ist dann immer schwierig, weil wir müssen die Trikots ja auch selbst zahlen und aktuell ist es eh nicht so einfach, immer an die Trikots ranzukommen. Wegen Corona gibt es da bei Adidas auch immer Probleme. Okay. Ja, aber das ist schon deutlich mehr, also die Nachfrage ist schon erhöht, gefühlt, aber ich glaube auch faktisch.
Du hast eben gesagt, ihr müsst die Trikots dann bezahlen, den regulären Preis oder eher so einen Spendenbetrag?
Nee, das nicht, aber wir müssen auch natürlich, wir kriegen nichts geschenkt.
Jetzt frage ich mal ganz indiskret, was müsst ihr denn dann bezahlen?
35 Euro pro Trikot.
Ach, das ist ja doch so viel.
Ja, es ist kein 5 Euro.
Naja, ich hätte jetzt so gedacht, hier mach mal 10 Euro in die Spendenkasse und gut ist.
Nee, das wird schon, also das wird vom Gehalt abgezogen.
Ach, okay. Das heißt, du überlegst dann 2-3 Mal, ob du ein Trikot rausgibst oder nicht.
Ja, das also ich kann nicht, ich gebe nicht jedes Spiel irgendwelche Trikots her. Ich muss immer mit dem Zeugwart abklären, welches Trikot ich hergeben kann, also welche Farbe oder welche nicht. Weil je nachdem, wie viel noch übrig haben. Und ja, es ist nicht so einfach. Wir sind ja, also wir sind noch nicht in der Bundesliga, wo vielleicht der Trikotvorrat ein bisschen höher ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich hätte mir das so vorgestellt, also okay, ich gehe da jetzt einfach in den Trikotschrank, da liegen so ein ganzes Stoß Torwart-Trikots, dann nehme ich meins raus, hau ich raus. Schön wär's. Nee, den müssen wir schon bezahlen. Nee, hab ich jetzt wirklich, also Trikots sammelst du, coole Namen hast du eben genannt. Hattest du als Torwart früher oder hast du immer noch so ein Vorbild? Also ich fand zum Beispiel immer Peter Cech immer sehr cool, Peter Schmeichel fand ich cool.
Ich hatte immer Oliver Kahn.
Warum? Was?
Fand immer Olli Kahn cool. Ja, das war einfach schon von Kind an. Hatte ich dann ein Trikot von ihm, Handschuhe, Mütze. Ich war da schon sehr auf Olli Kahn fixiert und würde ihn gerne mal live treffen. So, ist mir noch nicht gelungen, aber vielleicht kommt auch noch.
Abseits.
Du hast eben schon deine Zeit bei Freiburg erwähnt. Dort hattest du ja Christian Streich als Trainer, ne? Ist der wirklich so, wie man den im Fernsehen erlebt?
Ja, er ist schon besonders. Also, er ist wahnsinnig akribisch, wenn es um Fußball geht, im Detail. Er verlangt wahnsinnig viel, auch von den Torhütern. Ist da auch emotional, auch im Training, wenn es angebracht ist. Aber er rennt jetzt nicht permanent wild gestikulierend oder schreiend durch die Katakomben. So ist es nicht. Ich denke, der ist ein wahnsinnig besonderer Mensch. Sehr, sehr durchdacht und ich glaube auch wahnsinnig demütig. Und das ist schon, war schon ein besonderer Trainer auch für mich. Jetzt nicht nur fußballerisch gesehen, sondern auch menschlich. Er interessiert sich auch wirklich dann auch für seine Spieler, für wie läuft es privat und diese Dinge. Das ist schon, ich denke auch, mal eine seiner großen Stärken.
Also würdest du sagen, der hat dich schon geprägt?
Ja, sicherlich. Ja. Ich denke gerade, wie wichtig es ist, als Mannschaft aufzutreten, um Erfolg zu haben. Das ist schon, ich denke, in Freiburg immer was Besonderes. Da ist immer erst die Gemeinschaft und die Arbeit im Vordergrund als die persönlichen Interessen.
Warst du in Freiburg, warst du ja zweiter Mann, hinter Oliver Baumann. Es gibt ja viele Jugendliche, die kommen aus der A-Jugend raus, kommen dann in den aktiven Bereich, da haben die jemanden vor sich sitzen, der vielleicht nicht besser ist, aber der halt einfach die Erfahrung hat. Dann denken die vielleicht sogar ans Aufhören, oh, ich höre jetzt auf mit dem Fußball, weil ich komme an dem eh nicht vorbei. Was für einen Tipp oder was für einen Ratschlag hast du für Jugendliche, denen es so geht?
Man muss sagen, die Zeit nach der A-Jugend ist immer wahnsinnig schwierig, weil eben die Torhüterposition nicht so eine Fluktuation hat, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt als Feldspieler aus der A-Jugend rauskomme, dann sagt der Trainer vielleicht mal, ja, der trainiert jetzt seit 3 Monaten echt gut, den wechsle ich mal jetzt die letzten fünf Minuten ein und guck mal, ob er mitschwimmt. Das ist beim Torhüter eben nicht so und deshalb muss man halt in der Phase einfach geduldig sein, versuchen auch zu lernen von dem, der vor einem ist, ohne natürlich, dass man da jetzt die Flinte ins Korn wirft also und sagt, hier, ich habe keine Chance, sondern es gibt immer Chancen im Leben und das sollte man eigentlich nie aufgeben und immer weiter an seinen Schwächen arbeiten. Das ist so was man mitnehmen kann, weil irgendwann kommt die Zeit, als Torhüter hast du ja normalerweise am Ende raus auch länger Zeit als ein Feldspieler, die meistens dann mit 33, 34 aufhören und du kannst als Torhüter vielleicht, wenn alles gut läuft, bis 37, 38 noch auf einem sehr, sehr, sehr guten oder auf dem gleichen Niveau spielen, deshalb sollte man das nicht zu vorschnell beenden.
Du hast gerade gesagt, als Torwart kann man nach hinten raus ein bisschen länger spielen, 37, 38. Ist das so deine Zielsetzung, so ein zweiter Buffon zu werden oder vielleicht ein Peter Eich Nachfolge anzutreten? Oder wie ist so der Plan jetzt, was du für die Zukunft hier so? Du bist 31, also hast ja noch ein bisschen Zeit, kannst so ein bisschen spielen. Wie ist so der Plan?
Ich fühle mich auf jeden Fall noch gesund. Lust habe ich auch noch. Das ist für mich zwei ausschlaggebende Kriterien. Ich denke, wenn man keine Lust mehr hat auf diesen Beruf, dann sollte man es auch irgendwann lassen und nicht nur einfach machen, weil man es macht, sondern ja, für mich gehört da immer die Begeisterung dazu. Die ist immer noch da. Ich bin auch erst 31, genau, wie du es schon gesagt hast. Bis 35 auf jeden Fall. Und dann, denke ich mal, guckt man von Jahr zu Jahr, wie man sich fühlt. Danach gibt es noch keine ganz konkreten Pläne. Bin ich gerade noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich gucke jetzt erstmal, dass mein Studium fertig wird. Und dann gucke ich mal, in welche Richtung ich mich weiter fortbilden werde.
Hast gerade gesagt, wichtig, und guckst, dass dein Studium fertig wirst. Was für ein Studium machst du? Und was willst du später dann damit machen?
Also ich studiere seit Ewigkeiten an der Fernschule, Sport Business Management im Bachelorstudiengang. Ja, ich habe jetzt nur noch meine Bachelorarbeit vor mir, die ich voraussichtlich bis September schaffen werde. Ich halte mir echt vieles offen. Ich bin eigentlich immer wahnsinnig interessiert am Bereich Prävention im Sport. Ich denke, ich werde mich da auch in den nächsten Jahren dann noch in diese Richtung weiterbilden, aber ja, ich bin absolut nicht verschlossen für irgendwelche anderen Aufgaben. Also ich bin jemand, der guckt immer auch viel neben meinem Beruf auf die Strukturen, auf die Abläufe, auf die Prozesse in dem Verein. Also könnte mir auch eine Rolle dann vielleicht da vorstellen, aber das ist ja dann auch nicht immer meine Entscheidung.
Du hast ja, glaube ich, auch einen Trainerschein.
Genau, ja, den habe ich tatsächlich auch. Ja.
Wäre es auch vorstellbar, dass du später mal Erstligisten oder einen Zweitligisten so trainieren oder eher weniger?
Ja, ich denke, den A-Schein, so, wenn man das so nennen kann, hat sich ein bisschen verändert jetzt in der Trainerausbildung, den habe ich schon noch vor, irgendwann zu machen. Aber so, ich will einfach breit aufgestellt sein und ein breites Fundament haben, um auch in gewissen Dingen dann auch mitreden zu können. Aber ob ich dann in der Seitenlinie mich sehe, im aktiven Bereich, das weiß ich noch nicht. Dafür bin ich noch zu sehr Spieler und ja, ich denke eher noch nicht.
Hast gerade angesprochen, noch zu sehr Spieler. Was für Ziele hast du dir denn noch für diese Saison im ersten FCS gesetzt? Also ihr steht ja noch gut da. Ist ja noch alles drin, kann man sagen, ne?
Ja, den DFB-Pokal würde ich schon gerne nochmal erreichen. Das ist so ein Ziel von uns, was wir auf jeden Fall noch haben in diesem Jahr. Und dann, wie sagt man so spielen, das nächste Spiel ist das Schwerste. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gucken, so platt das einfach klingt. Ich denke, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann sieht man einfach, wie nach jedem Spieltag, wenn es positiv oder schlecht läuft, wie die Tabelle sich verändern kann, weil die Abstände eben so gering sind. Deshalb schauen wir mal. Aber ja, wir wissen auch, dass wir noch ein schwieriges Auswärtsspiel, was für viele für die meisten hier im Saarland eine relativ große Bedeutung hat, auch noch vor uns haben. Das ist natürlich auch ein kurzfristiges Ziel, dass wir da vielleicht mal was mitnehmen.
Was für ein Spiel sprichst du denn an?
Ja, ich denke, das Spiel beim ersten FC Kaiserslautern.
Natürlich, gegen den ersten FC Kaiserslautern, genau.
Einwurf.
Ich habe noch was Besonderes für euch. Ich verlose im Rahmen des Podcasts hier ein Trikot von mir, handsigniert und ja, viel Erfolg.
Also, ihr habt's gehört, Batzi schenkt euch ein signiertes Trikot. Schickt uns einfach eine Mail an saarland-fußball@salü.de. Und sagt uns noch, warum ausgerechnet ihr das Trikot bekommen sollt.
Eckball.
Bist du als Fußballprofi selber eigentlich auch noch Fan von irgendeinem Verein?
Ja, ich bin schon eigentlich immer pro Freiburg. Also weil ich auch lange Zeit dort war und weil es eben auch eine tolle Zeit war für mich persönlich. Und ich einfach die Leute, die in dem Verein dort arbeiten, die kenne ich immer noch, die sind immer noch alle da. Und deshalb cool. Ja, deshalb bin ich eigentlich immer dafür.
Sehr schön. Kommen wir zu ein paar unschönen Szenen beim Spiel gegen Viktoria Köln. Sind ja wieder ein paar Leute in den Innenraum gekommen. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, dass die Leute insgesamt ein bisschen aggressiver geworden sind auf dem Sportplatz, die Fans oder Paar-Fans? Oder sagst du, das sind Ausnahmefälle?
Ich denke, das ist schon natürlich wieder es sind Ausnahmefälle auf jeden Fall. Das ist auch, wenn man im Stadion war, weiß man, dass es halt eben nur ein kleiner Bruchteil war der Fans im Stadion, weil der Rest hat uns eigentlich ja aufmunternd beklatscht nach diesem Spiel. Ich denke, das ist eigentlich auch gegessen von unserer Seite. Aber ja, ich denke auch einfach, dass diese letzten zwei Jahre schon auch was gemacht haben mit jedem Einzelnen persönlich. Und dass sich dann durch die Öffnungen wieder der Fußball vielleicht als Ventil wieder widerspiegelt und dass man es da vielleicht einen Tick weit übertreibt. Aber das ist jetzt vielleicht nur eine temporäre Aufnahme.
Okay. Hab's ja eben schon angesprochen, ich bin ja auch gelernter Torwart. Also früher hat die Mama zu mir gesagt, also heute benimmst dich wieder wie so ein typischer Torwart in Linksaußen. Trifft das auf dich zu?
Da müsste man jetzt meine Mutter fragen. Ich denke, wenn man im Tor steht, hat man nicht ganz alle Latten am Zaun, weil man halt einfach der ist, der mit jedem Körperteil versucht, das Tor zu verhindern. Und eigentlich ist ja der Fußballdrang, ich will den Ball ins Tor schießen. Und dann hast du halt einen Dummen, der stellt sich dahin und sagt, nee, ich will das unbedingt verhindern mit allem, was ich habe. Es war immer schwierig mit mir, wenn wir verloren haben. Und meine Mama mich dann vom Spiel wieder ab, war immer ein sehr stilles Ambiente im Auto. Und ja, jede Frage war dann so ein bisschen für mich eine Provokation. Und dann war ich da immer nicht ganz lieb, sagen wir es so. Oder ja, ich bin dann manchmal sehr aufbrausend. Das passiert mir auch heute ab und zu noch. Hat sich schon deutlich gebessert, aber ja, ganz komme ich dann auch. Hätte ich das auch nicht abstellen, dafür bin ich zu ehrgeizig und ich hasse einfach verlieren.
Als Torwart muss man auch ein dickes Fell haben, muss aber auch gleichzeitig lautstark auf dem Platz agieren, die Mannschaft ein bisschen führen. Wie ist das bei dir im privaten Umfeld? Bist du da dann auch so laut oder bist du dann eher so der ruhige Pol?
Da bin ich eher der ruhige Pol. Da muss man mir auch manchmal viel aus der Nase ziehen. Aber ja, ich bin im Privaten, denke ich, weiß ich auch, dass ich eher der ruhigere bin. Gibt natürlich auch manchmal Momente oder dann, ja, wo ich dann halt vielleicht meine 5 Minuten habe und dann mal kurz durchdrehe, ähnlich wie bei meinem Hund.
Ja, das mache ich auch öfters. Und das Gute ist, der läuft nicht weg und der widerspricht auch nicht beim Durchdrehen, ne?
Genau. Also deshalb, ich denke aber im Privaten bin ich eher der ruhigere Part.
Okay. Also ich habe immer früher, zuerst den linken Schuh angezogen beim Fußballspielen. Hast du auch so eine Marotte? Was ist das bei dir?
Bei mir geht es auch am Spieltag los mit allem mit links. Es geht morgens los mit dem linken Socken anziehen und dann, linker Schuh, vorm Spiel zuerst, beim Aufwärmen zuerst das Unter-T-Shirt und dann die Unterbuchs, also und dann umgekehrt, bevor es rausgeht zum Spiel. Ja. Und da auch alles mit links, linker Handschuh, linker Schienbeinschoner. Weiß auch nicht, das ist so ein Tick von mir und gehört irgendwie dazu, zum Ritual.
Also bei mir war es tatsächlich mal so, ich erinnere mich an ein Spiel, auch mit Auersmacher A-Jugend. Dann habe ich tatsächlich da mal gegen den 1. FC Saarbrücken gespielt. War damals Verbandsliga A-Jugend, also höchste Klasse Saarland.
Habt ihr gewonnen?
Nein, da habe ich wirklich gut gehalten, das haben mir alle bescheinigt. Und ich glaube, es hat einfach daran gelegen, weil ich mich an mein Ritual gehalten habe.
Fußballer sind halt brutal abergläubisch in so einer Hinsicht. Und ich glaube, auch bei Feldspielern ist das auch ähnlich. Es gibt auch viele, die, wenn man beobachtet, die Feldspieler, so manche, wie die dann aufs Feld springen mit einem Bein oder erst mit, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Dinge, die Feldspieler da haben. Ich denke, jeder Spieler hat da so sein eigenes Ritual, wie er sich dann einfach gut fühlt, um auf dem Feld dann eben seine Leistung zu bringen. Also ich denke, das ist ein Stück weit normal im Fußball.
Normal im Fußball ist ja auch, dass man als Torwart mal einen Fehler macht und eine Gurke reinlässt. Wie ärgerst du dich dann, wenn dir ein Fehler unterläuft?
Ja, sehr natürlich. Also ich bin schon sehr selbstkritisch, würde ich sagen. Ich versuche das dann aber auch immer relativ schnell abzuarbeiten dann in der Analyse mit meinem Torwarttrainer. Was lief schief? Was kannst du besser machen? Wie kannst du vielleicht im Training, in der Trainingswoche dann nochmal aufgreifen, das Thema, um die Entscheidungsfindung und dann die Umsetzung einfach nochmal zu festigen? Und dann ist das eigentlich auch wieder gegessen. Also Fehler passieren. Ich denke, keiner ist fehlerfrei von uns. Und ja, ich sehe das immer so. Ein Fehler passiert, aber es ist immer entscheidend, was und wie reagiert man darauf. Also wenn ich mich, angenommen, 2. Minute, ich drehe am Ball vorbei oder ich laufe unter der Flanke durch und wir liegen 1-0 hinten, dann soll ich mich dann verkriechen und 88 Minuten lang mit diesem Fehler beschäftigen, weil dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass ich noch mehr Fehler mache, weil ich spiele es ja nicht aus und der Gegner hört nicht auf, vielleicht weiter auf unser Tor anzugreifen. Deshalb ist das immer, ich kann das dann relativ schnell zur Seite drängen und dann halt immer erst nach dem Spiel bearbeiten, weil Fußball zählt immer nur der Moment. Und da musst du dich eben als Torwart dann, du hast halt dann das Problem, dass es vielleicht sein kann, dass du erst wieder in 10 Minuten, 15 Minuten den nächsten Ballkontakt hast oder den nächsten Ball aufs Tor bekommst und dann musst du halt wieder da sein. Und in den 10, 15 Minuten kannst du nicht im Selbstmitleid mit dir auf dem Platz stehen und dich selbst bemitleiden, was du denn gerade für einen Fehler gemacht hast, sondern du musst dann eben in der nächsten Aktion wieder da sein. Und das ist, denke ich, auch ein Prozess, den man gehen muss als Torwart. Oftmals stehst du halt also alleine da hinten und bist nicht wirklich im Spiel erstmal inbegriffen, weil deine Mannschaft eben den Ball hat. Und das muss man lernen, aber ich denke, das kriegt man hin. Gibt ja da viele Möglichkeiten heutzutage im mentalen Coaching Ansätze zu finden, wie man sich dann auch wieder fokussieren kann.
Du hast ja gerade gesagt, oft ist es ja so, dass man eine Zeit lang beschäftigungslos auf dem Platz steht. Wie hältst du dich dann bereit, dass du noch im Flow bist und bereit, wenn du nochmal eingreifen musst?
Also ich gönne mir schon auch Pausen. Also man kann nicht permanent konzentriert sein. Das ist einfach, es ist nicht möglich. Zum Beispiel, wenn wir einen Eckball haben vorne oder einen Freistoß oder wir sind so weit in der gegnerischen Hälfte, dann ist man nicht gerade ganz drin, weil die Gefahr des Torschusses eben noch nicht da oder die Aktion, dass man eingreifen muss. Man ist natürlich im Feld, man guckt, dass man die Organisation gegen den Ball aufrechterhält und so versuche ich auch immer in der Partie zu bleiben, aber so, also diese kleinen Pausen, die gehören einfach auf jeden Fall auch dazu, um sich dann auch wieder in den entscheidenden Momenten konzentrieren zu können.
Wie war das eigentlich bei dir? War es von Anfang an klar, dass du Torwart wirst? Warst du vielleicht der Langsamste oder der Dickste? Also bei mir war es so, ich war ein bisschen lauffaul, dass ich ins Tor gegangen. Wie war es bei dir?
Ja, ist ähnlich so, ne? Also ich habe auch am Anfang erst mal im Feld gekickt, bis ich 10, 11, 12 war. Ja. Und aber ich wollte auch immer mal ins Tor, also im Training dann ins Tor, zu Hause immer auf Betten rumgesprungen, Torhüter Sachen gemacht. Ne? Ja, aber ich konnte auch immer ganz gut kicken eigentlich. Das war ich immer so zwischen Tor und Feldspieler und dann wurde ich immer ein bisschen kräftiger und konnte auch nicht mehr so viel laufen. Und dann habe ich mich irgendwann ins Tor gestellt, habe ich mich echt ganz gut angestellt. War auch eigentlich immer einer der Größten und dann darf es im Tor bleiben, weil ich mich gut angestellt habe. Und dann war ich mit 12 dann endgültig im Tor und dann war es dann auch auf dem Großtor und im Großfeld. Und seitdem stehe ich im Tor. Aber ich freue mich immer noch tierisch, wenn ich im Training auch ab und zu mal draußen mitkicken darf.
Das stimmt, das glaube ich. Das habe ich auch immer ein bisschen in der Halle immer ein bisschen im Feld mitgekickt. Früher war es ja wirklich so, wie du sagst, dass eigentlich der Dickste, der Größte und der technisch Schwächste eigentlich ins Tor ging. Heutzutage muss man ja mehr mitspielen als Torwart. Was würdest du sagen, ist heute das Wichtigste für einen Torwart? Oder ist es so ein Mix?
Es ist ein Mix, ne? Ich finde, heute ist eigentlich die anspruchsvollste Position. Also heutzutage, weil du musst halt mit den Händen was können und mit den Füßen heutzutage. Das ist einfach unumgänglich, dass man im modernen Fußball die Füße muss man einfach mit einsetzen als Tor. Du musst passen können, annehmen, Flugball rechts, links. Musst du schon ein breites Spektrum abdecken. Deshalb ist es schon eine wahnsinnig komplexe Position. Aber das meiste finde ich immer im Kopf statt. Ich finde, das ist einfach das Entscheidende als Torhüter. Die Jungs werden heutzutage so gut ausgebildet. Da ist oftmals dann die Entscheidungsfindung im Kopf wichtig und wie gehe ich in gewissen Situationen damit um. Das finde ich, glaube ich, mit am entscheidendsten.
Bei mir hat es ja leider zum Profi nicht gereicht. War das bei dir klar, direkt, dass du Profifußballer werden möchtest oder hattest du auch noch so einen Plan B, sage ich mal?
Ja, also ich wollte natürlich immer Fußball spielen, wollte immer Profifußballer werden. Da gehört wahnsinnig viel Glück dazu und Beharrlichkeit. Die richtigen Leute müssen dann auf einen stehen und auch auf einen setzen. Ich habe meine Ausbildung angefangen zum Industriekaufmann nach der Schule. Habe die dann, also für mich war von vornherein klar, egal was passiert, ich mache die auf jeden Fall fertig, um dann eben auch ein normales berufliches Standbein erstmal zu haben. Lief dann aber schon ganz gut mit in 16, 17 durfte ich dann schon im Herrenbereich mitkicken, ja. In der Regionalliga damals noch. Und habe dann relativ früh entschieden, es danach zu probieren, nach der Ausbildung. Wurde mir dann auch signalisiert, dass ich dann als dritter Torwart in den Profikader aufgerückt bin. Und leider war ich dann zu Beginn des Jahres direkt ein Jahr verletzt. Das ist natürlich mit 19 Jahren der denkbar schlechteste Zeitpunkt eigentlich, am Ende der A-Jugend ein ganzes Jahr auszufallen. Da hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Ich meine, die Ärzte haben mir damals gesagt, wenn ich mir nochmal den Fuß breche, dann war es das mit der Karriere. Und deshalb habe ich dementsprechend nach dem zweiten Fußbruch erstmal schön die Handbremse gezogen und alles langsam gemacht. Ich glaube, ich bin alleine 4,5 Monate nur auf Krücken gelaufen, um den Fuß gar nicht zu belasten. Das war mit 19 Jahren schon echt eine sehr, sehr schwere Zeit für mich, jeden Tag in die Reha zu fahren. Aber ich bin da gut durchgekommen und danach war ich dann auch bei den Profis dabei. Nochmal ein halbes Jahr. Ging dann in dem Nürnberg eben nicht weiter und dann hatte ich halt verschiedene Probetrainings und dann hat sich eben Freiburg für mich entschieden und so lief es dann, hatte ich natürlich auch ein Glück, dass ich dann dorthin gehen durfte und seitdem schwimme ich so im Profiteich ein bisschen mit, sind wir auch froh, dass wir mal wieder in der dritten Liga, in der Profiliga spielen dürfen.
Mit 19 Jahren schon so schwer verletzt, was hast du denn gemacht, dass du nicht in so ein tiefes Loch fällst?
Ich war in einem tiefen Loch. Ne? Also ja, ich war auf dem Sprung im Profikader. Ich war in der Nationalmannschaft damals dabei, in der U19. Und dann fällst du da ein Jahr aus. Das wirft einen brutal zurück in der Entwicklung auch. Aber ja, ich denke, Rückschläge gehören dazu. Verletzungen im Fußball gehören genauso dazu. Und deshalb muss man einfach dann in der Situation das Beste draus machen. Ich hatte ein gutes Umfeld. Die haben mir da sehr geholfen. Und dann kommt man da auch wieder raus. Aber es gibt natürlich dann auch Tage, wo du am liebsten nicht aufstehen willst. Ich denke, die hat jeder Mensch im Berufsalltag oder sonst wo. Die Sonne scheint eben nicht immer. Aber wenn sie scheint, soll man eben die Tage auch genießen können. Und da muss man sich dann auch mental darauf vorbereiten können.
Du hast eben gesagt, du hast eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. War das für dich vornherein mega wichtig, dass du halt was Handfestes, was richtig Gelerntes hast?
Ja, für mich auch auf jeden Fall wichtig und für meine Mutter auch. Also da wurde ich dann schon auch so ein bisschen... Ich hatte auch die Option, noch in ein Internat zu gehen dann und dann da nochmal eine Schule zu machen. Aber da hätte ich weit wegziehen müssen, A. Und B, habe ich gesagt, nee, ich will doch schon einen Beruf haben. Und meine Mutter war da auch immer dafür, dass ich dann erst mal einen Beruf mache. Und ja, das konnte ich ihr dann auch so erfüllen. Und für mich war das auch die bestmögliche Option. Bin dann trotzdem ausgezogen, relativ früh mit 16. Aber hat auf jeden Fall auch geholfen in der Persönlichkeitsentwicklung.
Jetzt hast du eben gesagt, dass du ja dann bei denen mit trainiert hast, da mit trainiert hast. Das heißt, zeitintensiv war das ja gewesen. Würdest du jetzt so rückbetrachtend vielleicht sagen, ich habe ein bisschen was von meiner Jugend irgendwas verpasst? Oder denkst du eher, nee, das gleicht das jetzt aus, weil ich Profi bin?
Natürlich muss man im jungen Alter, wenn man an der Schwelle dann zum Erwachsenenfußball steht, muss man sich natürlich entscheiden. Geht man Freitag, Samstag feiern, wenn man am Wochenende vielleicht ein Spiel hat, da kommen ja noch die Mädels dazu in dem Alter, die dann, wenn du dann das erste Mal verliebt bist, dann denkst du, oh, ich will jetzt nicht wegfahren von dir und was weiß ich. Also das sind alles normale Überlegungen von jungen Leuten. Ich war da immer relativ straight und ich wusste immer, was ich erreichen will und was ich dafür eben geben muss. Da sehe ich das nicht so, dass ich da irgendwas verpasst habe. Ich denke, klar kann man, ja, feiern kannst du auch immer, kann man immer. Also es gibt immer irgendwie einen Grund zu feiern. Man ist halt dann nur vielleicht ein bisschen älter. Aber ich habe da nichts verpasst und musste auch nichts großartig nachholen.
Du hast gerade gesagt, feiern kann man immer. Wie ist das nach Siegen, nach Pokalsiegen mit Alkohol in der Kabine? Wie ist das so beim Profispieler geregelt? Gibt es da Vorschriften, Ansagen, wo der Trainer sagt, also ein Pilz ist okay, aber das langt dann auch. Und um 10 ist Zapfenstreich.
Nach dem Pokalspielen war das war Open End. Das ist ja auch, waren auch besondere Abende. Ansonsten ist das, ja, wir sind alle alt genug und erfahren. Ich denke, wenn jetzt eine englische Woche ansteht und man gewinnt zum Beispiel das erste Spiel, dann schießt man sich jetzt nicht komplett ab, ne? Also, weil die Regenerationszeit zum nächsten Spiel ist halt deutlich verkürzt. Aber wir sind da schon, haben da ein paar Jungs dabei, die unterstützen mich da immer kräftig, weil ich da auch, ich finde, das ist Mannschaftsgeist, das ist auch ein Stück weit Fußball, also wenn man zusammen auf dem Platz gekämpft hat und gewonnen hat, dass man sich da noch ein Stück weit belohnt. Das muss nicht immer zwangsläufig mit Alkohol sein, aber das ist ja so ein kaltes Bier nach einem Spiel, in der Kabine ganz entspannt, ein bisschen Musik laufen. Das ist immer, finde ich, ein schöner Moment. Oder dann, wenn man auswärts gewonnen hat, dann auch nochmal auf der Rückfahrt da ein bisschen zusammen noch übers Spiel redet oder ja mit einem oder anderen Bier dann vielleicht auch noch über andere Dinge. Finde ich, gehört auch ein Stück weit dazu, zu einer Mannschaft. Und ja, das ist bei uns Profifußballern natürlich auch in Maßen, weil jeder bewusst seinen Körper kennt, was er braucht nach einem Spiel oder eben auch nicht. Aber das gehört einfach dazu.
Du hast gerade eben angesprochen, schön, perfekte Überleitung. Ein bisschen Musik in der Kabine. Es gibt ja einen Song über dich, ne?
Der läuft aber nie nach dem Spiel.
Nee, ich dachte, der wird dann so zur Feier des Tages, wird das abends noch abgespielt in der Kabine. Nein. Er läuft aber vorm Spiel, ne?
Ja, der läuft vorm Spiel.
Singst du den dann mit oder eher nicht?
Nee, aber es ist schon was sehr Besonderes, wenn man dann rauskommt und dann der Song läuft und dann die Fans dann ein Stück weit mitmachen. Das ist schon was Besonderes.
Wie war das denn für dich, also das Ding das erste Mal gehört hast?
Muncho hat mir ja vorher erstmal die Rohversion geschickt. Ich so, was macht ihr denn? Ein Song über mich. Das war dann ganz cool. Und ist dann super geworden. Ich finde, das ist eigentlich auch ist schon auch Beat drin und er ist ganz gut. Ist schwer zu beschreiben, das Gefühl, ein eigener Song oder über deinen, mit deinem Namen im Song. Es ist eine tolle Sache.
Aber jetzt stelle ich mir gerade vor, die Mannschaftskollegen, die haben dich doch damit bestimmt aufgezogen, oder? Oder nicht? Oder sagen die, die finden es eigentlich nur cool, oder die haben dich
schon... Also musst du erstmal die anderen fragen. Ich glaube, also, wir haben auch bestimmt ein, zwei dabei, die mich dann ein Stück weit aufgezogen haben, aber alles gut. Also manche haben das auch, hey, das ist ein cooles Lied und ist alles gut. Nee, also da gab es keine Frotzeleien.
Hast du deinen Lieblingssong außer dem Bazzi-Song?
Boah, schwer. Ich hör alles querbeet. Ich hör schon viel querbeet oder so. Aber so nach dem Spiel haben wir schon immer Malle-Hits, ne?
Malle-Hits! Dann sing. Ich mach das einfach ad hoc, ist es nicht abgesprochen. Sing mal deinen Lieblings-Malle-Hit vor.
Oh, ich kann überhaupt nicht singen, ey. Aber Hey Mallorca von Ecke Hüftgold.
Mach mal.
Hey Mallorca, wir sind da. Hey Mallorca, wir sind da. Jedes Jahr und immer wieder, wir singen unsere Lieder. Mallorca, wir sind da. Und dann geht's los. Geil, ey.
Ja. Cool, das war der Kassenhauer. Sehr geil. Da sind wir auch schon beim Thema Mallorca. Das heißt, ihr fährt dann immer nach Saisonende oder in der Pause? Oder wie?
Jetzt war ja Corona, da war es ein bisschen schwierig. Aber es ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder angedacht. Auf jeden, ja. So nach dem letztmöglichen Spiel. Wir wissen ja noch nicht, was noch kommt. Ist auch noch nichts gebucht. Von daher muss man da relativ kurzfristig buchen, aber es ist, steht auf der Agenda ganz oben.
Bei uns war das dann die Mannschaftsabschlussfahrt mit möglichst allen Spielern. Wie ist das bei euch?
Die Zeiten ändern sich natürlich, ne? Die jungen Spieler ziehen da auch nicht immer ganz so mit, muss man halt auch sagen. Fahren nicht alle mit, aber ich denke, da sind wir schon schlagkräftigere Truppe, kriegen wir schon hin.
Da kommen wir auf den Alkohol nochmal zurück. Da wird dann auch mal dementsprechend ein bisschen besser gefeiert, oder?
Da ist Urlaub, ne? Und im Urlaub darf man sich dann auch dementsprechend benehmen. Deshalb auf Mallorca gibt es keine Regeln.
Keine Regeln auf Mallorca, das ist cool. Mallorca ist ja warm, schön, das heißt, ihr geht ja nicht auf Entdeckungstour, das ist klar. Aber wenn du sonst normal frei hast, bist du da eher so der, gehst du eher wärmere Länder oder eher ins Kalte oder Städtetrip, Strandtyp, was bist du da eher?
Ich bin ein klarer Strandtyp, ja. Also ich gehe dann schon immer gerne ins Warme. Wir haben ja jetzt auch nicht immer so die besten Zeiten zum Reisen. Im Winter eigentlich nur ins Warme, aber war ich schon länger nicht mehr im Urlaub im Winter. Ja, aber ich bin dann, in der Pause brauche ich schon viel Zeit zum Abschalten und einfach nichts machen, Körper komplett runterfahren, regenerieren. Klar gucke ich mir dann auch mal was Kulturelles an in dem Land, wo ich dann bin. Aber ich brauche da nicht jeden Tag Highlife, sondern eher ruhig.
Abseits.
Viele Saarbrücker Spieler sind oft am Markt unterwegs. Früher St. Ott gibt es ja leider nicht mehr oder Tante Maja. Wie ist das bei dir? Wo bist du? Wo findet man dich?
Ich bin seltener am Markt, aber wenn ich mal am Markt bin, dann schon auch eher so am J. Gut, ich war jetzt schon lange nicht mehr. Oder in der Hardbar, das ist so da in der Ecke, aber ich bin da jetzt nicht mehr, bin ich wahnsinnig aktiv am Markt, sagen wir es mal so. Allerdings war jetzt auch eine lange Zeit, war es sehr kalt und jetzt, wenn die Sonne vielleicht ein bisschen länger abends da ist, bin ich ja wieder öfter.
Weil ich habe dich nämlich schon mal gesehen, da warst du mit Mario, glaube ich, war da an der Hardbar. Da habt ihr gestanden. Ja. Genau, da war auch schönes Wetter, die Sonne. Habe ich gedacht, so die FC-Spieler, aber es war so ein Profifußballleben, ist eigentlich ganz cool. Man kann mittags, wenn ich Mittagspause habe, da stehe ich schon gemütlich am Markt. Können da zwar kein Bier trinken, gut, ich auch nicht, aber...
Nee, Bier gibt es nur, wenn wir was gewonnen haben. Am Markt trinke ich auch nur Wein.
Was sind denn so aus deiner Sicht... Das haben wir gerade gesagt, die Sonnenseiten des Fußballer-Profi-Lebens. Was sind so aus deiner Sicht die Schattenseiten oder was ist nicht so schön? Oder gibt es da gar nichts, was nicht schön ist?
Klar, es ist ein wahnsinniges Privileg. Erstmal für jeden Einzelnen, dass man sein Hobby, seine Leidenschaft zu seinem Beruf machen kann und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Allerdings muss man natürlich auch wissen, du bist brutal abhängig von deiner Gesundheit, von externen Faktoren, die deine Stimmung auch beeinflussen, ob du aufgestellt wirst, vom Trainer, du hast nur kurzfristig begrenzte Verträge. Das ist schon auch eine Schwierigkeit. Du kannst nichts wirklich langfristig planen. Wenn du einen Zwei-Jahres-Vertrag hast und du verletzt dich im Ende des ersten Jahres und hast eine schwere Verletzung, dann, keine Ahnung, hast du zwei Kinder und dann hockst du da und dann überlegst du, was machen wir jetzt dann? Also ich bin ja davon abhängig. Das ist schon wahnsinnig schwierig, da diese Planungen zu haben. Andererseits haben wir natürlich auch wahnsinnig viel Zeit. Allerdings ist sie auch nicht ganz flexibel gestaltbar, weil du hast immer vorgekaut, was du machen sollst, wann, wo, weil du halt einen klaren Trainingsplan hast, das ist ja auch ein Stück weit normal. Du hast in der Arbeit ja auch deine Arbeitszeiten oder deine Projekte, aber du bist eben immer davon, also du kannst nicht sagen, ja, du hast wahnsinnig viel Zeit und dann fahre ich jetzt mal dahin und dahin und dann komme ich da ab und zu zum Training. Dem ist halt auch, ist gar nicht so. Ja, du kannst auch nicht sagen so, Trainer, nächste Woche, ne? Ich bin mal 10 Tage im Urlaub. Das kannst du auch nicht machen. Also du hast zwar Urlaub, aber dann halt, wenn es dir vorgegeben wird. Aber ja, damit weiß man relativ schnell umzugehen und dann plant man halt eben seinen Urlaub so, wie es passt. Auf Geburtstagsfeiern oder Familiendinge ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil auch viele dann ganz weit wegziehen von ursprünglichen Zuhause. Andererseits lernst du dann auch wieder viele Leute kennen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde, es ist ein wahnsinnig spannender Beruf. Schattenseiten gibt es natürlich auch. Du stehst permanent unter Beobachtung während deiner Arbeit und musst dir eigentlich jedes Urteil gefallen lassen. Ich bin da nicht so, der sich alles gefallen lässt, weil ich finde, es gibt auch irgendwo Grenzen. Aber ja, wenn du arbeitest ja nicht nur am Spieltag, sondern auch unter der Woche. Das wird natürlich nicht gesehen, was man extra macht, wie man sich pflegt. Man muss ja gucken, dass sein Körper funktioniert, weil das ist nur mal jedem einzelnen Spieler sein Kapital. Ja, dann stehst du da am Wochenende und dann, wenn es halt nicht läuft, dann bleibt es halt nicht alles mit Gänseblümchen versehen, sondern dann wird die Sprache natürlich auch deutlich rauer. Finde nicht immer angemessen. Aber das ist, gehört eben zum Profifußball dann auch dazu, dass man damit auch umgehen kann mit Kritik. Ob die dann immer berechtigt ist, steht auf einem anderen Blatt, aber es gehört halt nun mal ein Stück weit zum Profifußball dazu. Gerade durch Social Media hat sich das natürlich nochmal deutlich verstärkt.
Ich wollte gerade sagen, das ist mittlerweile, ist man ja, wie du sagst, schon mehr unter Beobachtung. Irgendeiner macht ein Bild, wo man dich sieht, keine Ahnung. Du stehst mit dem Bier irgendwo am Markt, sag ich mal, macht jemand ein Bild, wo man dich sieht, ah, guck mal, der Patio, Fußballprofi, sitzt Mittag doch mit dem Bier am, ne?
Ja, lustige Story dazu. Ich war zwei Jahre her oder 1,5 Jahre her im Sommer mal am Markt. Ganz privat, abends im Sommer, war es warm. Haben mich welche gefragt, so, ob sie ein Bild machen können. Ich so, hey Jungs, ich bin gerade privat hier, es ist nachts um eins. Es war nach dem Spiel, es ist egal, ja, aber ich sagte, ich will jetzt einfach gerade kein Bild machen. Ja. Und dann höre ich am nächsten Tag, dass ja, der war rotzevoll in der Stadt sitzend, will nicht mal mehr Fotos mit Fans machen. Normalerweise mache ich immer ein Bild, aber wenn ich jetzt nachts um eins, ja, natürlich hatte ich auch was getrunken, aber ich konnte mich noch ganz klar artikulieren und alles und dann mal gesagt habe, hey Jungs, sorry, heute kein Bild gerade mit mir. Ja, und dann wird das halt so rumgedreht, aber das gehört natürlich auch dazu. Das sind alles Dinge, damit das muss man abkönnen. Gut, Saarbrücken ist klein, eine stille Post, aber kommt, dann ist ja nicht immer die Wahrheit.
Nee, aber das stimmt, das ist krass. Und ich sage, man muss dann auch immer mal verstehen, der hat irgendwann mal Feierabend, sage ich. Und er will dann auch mal ein normaler Mensch sein, seine Ruhe haben.
Ja.
Und dass man dann nachts, ich meine, dann muss der normale Menschenverstand irgendwie einleuchten, wenn du einen nachts triffst, dass er dann auch mal einfach privat für sich sein will.
Und du siehst ja dann, wie es ausgelegt wird. Abgehoben, arrogant, ja, weißt du, was gar nicht der Fall ist, sondern man ist einfach gerade privat da und möchte so, hey, dann sagt er noch ganz so, hey Jungs, sorry, heute nicht, gerne mal anders wieder beim Training, beim Spiel, mir egal, aber das ist dann schwierig, das ist dann schwer zu trennen, dann glaube ich, viele Leute sagen, hey, du bist doch gerade hier. Ich so, ja, du, aber ich bin doch hier gerade.
Ja, klar.
Es ist klar,
die verstehen das, ne, das ist ganz klar. Wir kommen nochmal zurück, eben hast du schon gesagt, was man sonst auf dem Platz noch macht, trainiert, man muss hart an sich arbeiten. Wie ist das bei dir? Machst du immer noch Extraschichten? Sag ich mal, wenn das normale Mannschaftstraining rum ist, es gibt ja viele, die dann auch, Cristiano Ronaldo trainiert noch, keine Ahnung, Freistöße. Ist das bei dir? Trainierst du dann noch ein paar Elfer oder Flanken oder so Sachen?
Weniger, was ich mal mache, vielleicht dann, ja, wenn es nicht näher im Spiel ist, vielleicht noch ein paar lange Bälle spielen mit dem Torwarttrainer, aber nur mal fürs Gefühl, für die Sicherheit. Ja, aber die also eigentlich sagen, es sind dann so, wo du dann ja, an deinem Körper arbeitest, einfach an der Beweglichkeit, an der Kraft, an der Stabilität, das gehört auf jeden Fall dazu. Und ja, da mache ich auch immer was. Also auch in der Sommerpause, so die Woche vor der Vorbereitung, bin ich eigentlich auch mal wieder hier und trainiere dann, gucke, dass ich dann da schon wieder in Schwung komme. Aber das sind mehrere. Also jeder das, was er für richtig hält. Ich denke, alle sind alt genug. Junge Spieler können sich da vielleicht, die machen auch ihre eigenen Erfahrungen, merken dann, was ihnen gut tut, was sie brauchen. Das gehört, denke ich, auch zum Profifußball auch dazu. Also auch im Urlaub, wenn du kurze Zeit hast, so zwischen den Feiertagen, beim Jahreswechsel, dann musst du natürlich privat deine Dinge weitermachen, weil du weißt ja, es geht relativ schnell wieder los und dann auch schnell wieder in die Vollen mit den Spielen. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt hier 2 Wochen nichts und es ist Weihnachten und ich habe den Bauch voll. Klar, essen wir Weihnachten, dann gucke ich dann auch nicht drauf, was ich gerade esse, sondern ich esse dann halt. Das gehört auch dazu, aber ja, du musst auch was machen.
Ist es dann so, dass dann der Trainer tatsächlich mit der Waage da steht und sagt, so, jetzt wiegen wir uns alle mal, wer zugenommen hat in der Weihnachtszeit, oder ist das eher nicht so der Fall?
Doch, doch. Ja, klar. Du wirst vor dem Urlaub gewogen und nach dem Urlaub. Je nachdem, der Trainer entscheidet, wie die Toleranz ist, und danach geht's an den Geldbeutel.
Okay. Na gut, das ist halt der Nachteil, wenn man Profifußballer ist.
Ja.
Aber nicht schlimm. Ist das heute eigentlich noch so, wie das früher war? Also ich denke, bei dir war das auch noch so. Du hast dann zu den größeren, älteren, erfahrenen noch aufgeschaut und von denen Tipps genommen. Ist das jetzt bei euch auch noch so, oder ist das mittlerweile in der Gesellschaft, wie es draußen ist, auch auf dem Platz nicht mehr so?
Das ist schon, hat sich schon deutlich gewandelt, muss ich sagen. Gut, ich bin jetzt auch schon einer der älteren Spieler mittlerweile. Ich weiß noch, ja, früher war es immer so, es war normal, wenn irgendwas gefehlt hat, dass du als Junge die Beine in die Hand genommen hast und dann los bist, um die Sachen, die gefehlt haben, zu holen und dann auch dafür zu bezahlen, wenn was gefehlt hat. Heutzutage gibt es da schon ein bisschen längere Diskussionen und muss man auch die Jungen dann zu seinem Glück auch zwingen. Ja, da ich mittlerweile in der Funktion des Kassenwartes bin, bin ich da auch ein Stück weit hinterher. Hab da auch immer die Unterstützung von den anderen älteren Spielern. Ja, ich finde, das gehört aber auch schon einfach dazu. Wir mussten das machen. Die Jungs, das schadet nicht, da durchzugehen, durch diese, ja, wir sind jetzt ja, früher war es ja deutlich, glaube ich, noch schlimmer, wie die Alten mit den Jungen umgegangen sind. Heutzutage sind wir ja schon sehr, sehr human geworden, aber ja, und so gewissen Dingen, so Bälle tragen oder Bälle holen oder Bälle sammeln, das ist für mich immer noch eine Sache der Jungen. Ja, wir Alten packen dann auch natürlich mit an, wenn es wieder mit Hochtragen geht, aber ja, der erste Impuls muss schon auch von den Jungen kommen.
Ich wollte gerade sagen, weil das war früher, also bei mir war das auch so, da hat sich keiner gewagt, auf den Platz in der Kabine zu setzen, wo sonst dann, auch wenn er nicht da war, Höchststrafe, oder wenn man gesagt hat, bring mal die Bell oder bring mal die Leibscher, wieso, geht doch selbst. Und dann, das hätte früher nie, du wärst im Training direkt.
Ja, heutzutage ist das schon ein bisschen anders geworden.
Ja, hat sich schon gewandelt. Du hast eben gesagt, du bist nochmal froh, in der dritten Profiliga zu spielen. Hast ja vorher bei Elversberg Regionalliga gespielt. Wie krass ist denn da der Unterschied eigentlich? Ich sage jetzt mal vom Trainingsbetrieb, so von insgesamt vom Umfeld.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe immer in einem Verein dann gespielt, wo es immer professionell war. Und auch ja, die Kaderqualität auch eigentlich immer höher war, als die Liga vielleicht war. Also in Elversberg hatten wir auch eigentlich einen gehobenen Drittligakader, würde ich jetzt mal einschätzen. Mit Saarbrücken auch lange Zeit, hatten wir auch einen gehobenen Drittligist, hat man ja gesehen, wir konnten ja mithalten, auch als Viertligist. Das hat sich da vom Training wenig verändert, das war immer auf professionellem Niveau. Ja, die Spiele sind natürlich anders, die Spiele sind deutlich enger, 50-50 in der Regionalliga, wir waren in jedem Spiel Favorit und mussten immer, und jetzt manchmal kannst du auch nicht immer, weil der Gegner halt auch wahnsinnige Qualität hat, und deshalb hat sich das schon deutlich geändert, dass die Intensität und die Qualität in der dritten Liga auf jeden Fall deutlich höher ist als in der Regionalliga.
Da kommen wir auch schon auf den Sparkassenpokal. Da trifft ihr auf Homburg. Bereitest du dich dann oder ihr euch besonders vor? Und ist das nochmal so ein besonderes Spiel? Weil das ist ja ein Derby, also klar, gegen eine starke Mannschaft, die nur eine Klasse tiefer spielt.
Ja, wie gesagt, ne, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Und davor haben wir noch zwei Spiele, soweit ich weiß. Deshalb, ja, wir bereiten uns dann nach dem letzten Spiel vor Homburg, bereiten wir uns danach auf Homburg vor und fokussieren uns da voll in der Analyse dann auch auf Homburg. Wir wissen natürlich, dass es besonders ist, es ist wieder ein Derby, ein Saar-Derby. Und dann gilt es für uns dann da eine gute Leistung zu bringen. Ich denke, die letzten zwei Spiele gegen die im Pokal waren immer wahnsinnig eng. Jetzt im Elfmeterschießen, und davor das Jahr haben wir relativ deutlich verloren dann nach der Corona-Pause im Halbfinale. Und deshalb wissen wir, dass es ein schweres Spiel wird, aber ja, ist noch ein bisschen hin bis dahin.
Wie gesagt, du hast ja vorher bei Elversberg gespielt. Hast du da noch Kontakt zu Leuten? Ist da alles im Guten noch auseinandergegangen, noch im guten Kontakt, oder wird dir das immer noch so ein bisschen krumm genommen, dass du damals zu den bösen Saarbrückern gegangen bist?
Das ist so lange her jetzt eigentlich. Also ich kenne nur noch den Torwarttrainer dort, und ich habe mit allen meinen Torwarttrainern, die ich je hatte, hatte ich ab und zu mal wieder in Kontakt und verstehe mich immer gut mit denen, wenn man sich wieder sieht. Ich denke, Torwarttrainer und Torwart ist immer ein besonderes Verhältnis, deshalb, ja, da besteht auf jeden Fall noch Kontakt und versteht man sich auch gut. Ja, von den Verantwortlichen kenne ich noch ein paar, aber die sind auch nicht mehr alle da. Also von daher, von meiner Seite ist da kein böses Blut, aber das Kapitel ist für mich schon lange abgeschlossen.
Hast gerade gesagt, zu den Torwarttrainern besteht ein besonderes Verhältnis. Das heißt, mit denen tauscht du dich dann eigentlich mehr aus als mit dem normalen Trainer, oder?
Ja, also das ist mein allererster Ansprechpartner, weil Torhüter eben einfach eine andere Position ist. Der Trainer muss sich um 22 andere Spieler kümmern. Der Torwarttrainer hat meistens nur 2 oder 3. Und für mich eine wahnsinnig wichtige Position. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir mit Micha Hemmer-Weyrich so einen Mann auf der Position haben. Ich wünsche mir natürlich, dass er noch länger bleibt. Und deshalb, ich bin wahnsinnig glücklich. Und wir haben ein super Verhältnis, auch außerhalb des rein Sportlichen. Ja. Also ich quatsche mit ihm über Gott und die Welt, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Also es geht ja nicht nur darum, nach dem Training oder vor dem Training, sondern auch mal morgens oder abends, je nachdem. Und wir haben einfach ein Top-Verhältnis.
Apropos Torwarttraining, ist da jetzt ein krasser Unterschied im Vergleich zu Torwarttraining in Freiburg?
Ja, ich weiß auch nicht. Freiburg ist auch schon wieder lange her. Das Torwartspiel entwickelt sich immer weiter. Die Ansätze werden immer anders im Torwarttraining. Klar, in Freiburg wurde ich wahnsinnig gut in der Basis, in der Grundtechnik ausgebildet. Das kommt mir jetzt auch zugute in einer gewissen Situation. Aber so, das Training unterscheidet sich nicht großartig. Also da ist kein gravierender Unterschied zu sehen. Jeder Torwarttrainer hat seine eigenen Methoden, seine eigenen Herangehensweisen und da ist kein Unterschied zur Bundesliga.
Verlängerung.
Was hast du denn eigentlich für Hobbys neben dem Fußballspiel? Was machst du? Bist du ein FIFA-Zocker?
Nee, ich zock gar nicht. Also ich hatte eine PlayStation 4 und FIFA natürlich. Also ich kann da schon spielen und so, aber ich habe das nicht so, habe den Zug da verpasst mit diesem absoluten FIFA-Hype. Lese ab und zu mal auch ein Buch zu Hause, entspannt, gucke dann auch mal Serien, koche auch gern. Ja, das sind also eher so meine Dinge. Ich bin jetzt nicht, ich bin kein Twitch-Gucker und so ein Zeug. Und nee, das bin ich nicht. Da bin ich so eher ein bisschen anders, der andere Fußballer, sondern der macht auch normale Sachen.
Du hast gerade gesagt, du kochst gerne, ich koche auch gerne. Was kochst du am liebsten oder was ist dein Lieblingsgericht?
Boah, unterschiedlich, ne? Also ich bin da variabel, lass mich da oftmals dann auch im Internet von gewissen Apps dann auch mal inspirieren und probiere da auch ein paar Dinge aus. Ich mache zum Beispiel auch jedes Jahr ein Thanksgiving-Dinner. Normalerweise esse ich ja kein Fleisch, aber an Thanksgiving mache ich halt immer einen Truthahn oder halt eine Pute in dem Fall und lade dann da Freunde ein und ja, dann mache ich dann ein großes Menü. Das macht mir schon immer sehr, sehr Spaß, dann das einmal im Jahr ganz groß aufzuziehen. Das ist schon, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Aber ja, ich mache es ja für Leute, die ich mag. Da ist das immer ganz cool, ja.
Aber Fisch isst du normalerweise, oder auch nicht?
Wenn, dann Sushi.
Okay.
Aber das esse ich jetzt auch nicht einmal die Woche, sondern ja, einmal im Monat vielleicht.
Abpfiff.
Was findest du am Saarland besonders gut?
Die Offenheit der Menschen. Mit denen kann man sofort ins Gespräch kommen, über Gott und die Welt schwätzen. Ich habe die Saarländer als ein sehr, sehr ein offenes Volk. Ich nenne jetzt mal Volk, weil es offene Leute kennengelernt, die einem auch sehr hilfsbereit gegenüberstehen. Und das mag ich einfach im Saarland. Ich fühle mich ja sehr, sehr wohl.
Wäre es dann für dich auch denkbar, dass du hier deinen Lebensmittelpunkt dann tatsächlich wählen wirst, auch wenn die Fußballkarriere vorbei ist? Oder?
Definitiv. Ist auf jeden Fall denkbar.
Nicht nach Erlangen zurück?
Ich weiß es nicht. Ich suche immer mal nach Grundstücken oder Häusern. Auch hier, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und kann mir auch vorstellen, einfach hier zu bleiben.
Vielen Dank, Daniel Patz.
Gerne.
Saarlandfußball, der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker.